Deutschlandfunk Nova.
Ich würde nie.
Hallo Herr Meuthen. Herzlich willkommen in Friedrichshain, in unserem Späti. Ich lade Sie einmal auf ein Getränk ein, wenn Sie mögen.
Aber immer.
Einmal die alkoholische Auslage.
Ja, die würde ich vielleicht abends aufgreifen, aber...
Nicht um die Uhrzeit.
Jesöff, das ist ja gut. Jesöff Feierabend.
Dann haben wir hier Limo und alles Mögliche. Es gibt aber auch Kaffee-Tee.
Also gibt es ein Käffchen?
Ja, ja, auf jeden Fall. Erci, Kaffee haben wir, ne?
Ja, Kaffee mit Milch ohne Zucker wäre super. Wunderbar.
Gerne. Herr Meuthen, ich habe heute gelesen, fast die Hälfte der Deutschen kennt keinen der Spitzenkandidaten für die Europawahl. Fast niemanden. Das heißt, auch Sie kennen viele nicht. Krass.
Ja,
krass. Das würde ich auch gern können. Das ändern wir jedenfalls. Deswegen haben wir hier so eine Fragentüte, damit die Deutschen, die wählen dürfen, am 26. Mai die Spitzenpolitiker doch ein bisschen besser kennenlernen.
Arbeiten wir dran.
So, und in dieser Tüte sind Kärtchen mit Ich würde nie fragen. Da können Sie mal reingreifen und bitte einmal laut vorlesen. Und dann können Sie beantworten mit Ja oder Nein.
Ja, das passt zu mir. Ich würde nie wieder die FDP wählen.
Ich habe gelesen, Sie haben die FDP ja ein paar Mal gewählt in der Vergangenheit.
Ja, das war lange her.
Und Sie haben sogar mal einen Ortsverband der Jungen Union gegründet.
Das ist noch viel länger.
Da waren Sie ja schon noch ein bisschen linker unterwegs dann. Ne?
Nee, also da, wo wir heute sind, das war früher mal die CDU. Lesen Sie mal CDU-Wahlprogramm aus den 90er Jahren. Das würde man einschätzen als rechts von uns. Definitiv.
Guck, das heißt, da konnten mal. Sie noch CDU wählen, aber absolut. FDP haben Sie ja auch gewählt. Und wie sieht es heute aus?
Ja, heute wähle ich wohl AfD. Hm. Ist ja logisch.
Dann greifen Sie noch ruhig noch mal zu. Wir machen am Anfang, damit wir noch ein bisschen was rausbekommen.
So, jetzt bin ich überfordert. Ich würde nie den EU-Hoodie anziehen. Was ist denn ein Hoodie?
Ja, ein Hoodie ist ein Kapuzenpullover. Jugendsprech.
Ich wusste gar nicht, dass es so einen gibt.
Doch, das sind diese ganz blauen Pullover.
Ja, da ist gelbe dann Sterne, oder?
Gelbe Sterne und ein Stern fehlt und der ist auf der Rückseite. Da kann man unterschiedliche Interpretationen. Manche sagen, es ist dann halt schon der britische Stern, der bald wahrscheinlich weg ist oder die EU zerfällt. Und das tragen, ich sag mal, überzeugte Europäer.
Naja.
Und würden Sie einen tragen?
Ja, also erstmal bin ich kein Typ für neues Wort gelernt.
Für Hoodies.
Ja, Hoodies ist nicht meins.
Sie können auch Kapuzenpullover sagen.
Ich habe keinen. Aber wenn, dann würde ich, glaube ich, so einen nicht nehmen. Weil das steht ja nicht für Europa. Das steht für die Europäische Union. Und an der Europäischen Union kritisieren wir vieles. Also ich sage immer, ich bin wirklich durch und durch Europäer, weil ich diesen Kontinent als meinen betrachte. Hier weg zu müssen, wäre für mich fürchterlich. Wir finden nirgendwo auf der Welt so konzentriert, so viel unterschiedliche Kultursprachen. Das ist ein fantastischer Kontinent. Finden Sie auf keinem der anderen Kontinente. Das ist Europa. Die Europäische Union ist was anderes und dieses Blau mit den gelben Sternen steht eben für die Europäische Union.
Und das würden Sie nicht tragen?
Das würde ich deswegen nicht tragen, weil in der derzeitigen Form der Europäischen Union ich für die keine Werbung machen würde. Ich will die verändern und keine Werbung für die
da
machen.
Da sprechen wir gleich auch noch drüber. Das heißt im Moment kein EU-Hoodie-Kapuzenpullover für Jörg Meuthen.
Sieht so aus. Ich muss weiterziehen. Ich würde mir nie eine Insta-Story von Annegret Kramp-Karrenbauer anschauen.
Kurz AKK.
AKK.
Oder spinksen Sie manchmal so bei den anderen Parteien, was da so abgeht?
Nee, eigentlich nicht.
Um sich zu inspirieren?
Nee. Ich habe jetzt gegen Frau Kramp-Karrenbauer, abgesehen von dem sperrigen Namen, auch nichts.
Da kann sie ja nichts für.
Du kannst schon, aber ich würde die jetzt nicht persönlich angreifen. Aber ich finde die nicht so prickelnd. Und also bei der würde ich jetzt nicht gucken.
Folgen Sie auf Instagram irgendwelchen anderen Politikern?
Nee.
Deutschen Politikern? Gar niemandem? Und wem folgen Sie so? Folgen Sie ausländischen Politikern? Keine Ahnung, Orban,
da
Salvini oder so?
Gucke ich schon mal. Also was Matteo macht, gucke ich schon
Matteo
mal.
Matteo Salvini, italienischer Innenminister.
Ja, der ist auf Instagram sowas von aktiv. Aha. Und der hat da so einen Mega-Account. Ich selbst bin überhaupt erst seit 4 Wochen auf Instagram.
Ja, das habe ich gesehen. Sie sind noch nicht so,
ganz schüchtern daran, weil das ist auch nicht so meine Welt. Ich bin nicht übermäßig IT-affin und muss ja so ein bisschen zum Jagen getragen werden. Ja. Ja, ich würde nie Urlaub in der Türkei machen. Stimmt bei mir überhaupt nicht, weil da habe ich bestimmt schon 20 Mal Urlaub gemacht.
Tatsache, ja?
Tatsache.
Wo?
Mit Familie. Eigentlich immer an der lykischen Küste. Die ist nämlich wunderschön. Mhm. Also das ist da von Dalaman Richtung Ölüdeniz und da gibt es wunderschöne Buchten. Herrliche Gegend. Und ich liebe eigentlich die Türkei, wohlgemerkt als Tourist, als Urlaubsland. Freundliche Menschen, wunderschöne Landschaft, herrliches Meer. Kann man ganz toll Urlaub machen. Habe ich schon so oft gemacht.
Und aktuell würden Sie es auch aktuell machen? Das war ja...
Ist eine Geschichte, über die, ich bin mal ehrlich, ich mit meiner Frau oft rede, weil ich würde da wahnsinnig gerne mal wieder hin. Und sie sagt, mit der politischen Geschichte und das ist ein bisschen heikel. Und in der Tat ist das eine ambivalente Geschichte. Also ich möchte auch nicht die Politik von Herrn Erdogan, den ich nun wahrlich nicht schätze,
sind
unterstützen.
Sind ja auch klar dafür, die Beitrittsverhandlungen mit der EU, mit der Türkei abzubrechen?
Definitiv. Also ich, wenn Sie sich mit türkischer Geschichte ein bisschen beschäftigen, ich mag eigentlich diese kemalistische Türkei. Laizistisch und weg von diesem ultra-religiösen, das jetzt Herr Erdogan sehr, sehr stark über seine Partei, über die AKP da wieder reingebracht hat. Und Sie erleben, wenn Sie sich die Türkei jetzt angucken, gerade die hatten jetzt diese Regionalwahlen, das ist ein gespaltenes Land. Und ich stelle aber fest, bei aller Unterdrückung, die es da auch gibt, gibt es da auch noch funktionierende Demokratie. Denn sonst hätte nicht die Opposition in Istanbul den Bürgermeisterposten ergattert.
Aber das heißt, Sie würden da tendenziell auch vielleicht auch trennen. Also obwohl Sie mit der Politik jetzt nicht übereinstimmen, heißt es nicht, dass Sie keinen Urlaub mehr da machen würden. Gibt es ja auch Leute, die das machen.
Nee, würde ich definitiv nicht sagen.
Herr Meuthen, lassen Sie uns über die EU reden, für die Sie sich aufstellen. Sie sitzen im EU-Parlament. Bei den letzten EU-Parlamentswahlen in Deutschland hat die AfD ja 7 Sitze bekommen. Sie sind der Einzige, der für die AfD übrig geblieben ist, muss man sagen. Alle anderen haben die Partei verlassen. Warum sollte man der AfD ihre Stimme geben, wenn am Ende alle wegrennen, habe ich
mich gefragt. Ja, weil das natürlich jetzt nicht mehr so läuft. Die Frage kann man in der Tat stellen. Aber Sie müssen sehen, als wir 2014 zur Europawahl angetreten sind, da war die Partei noch kein Jahr alt. Und das ist sehr typisch für eine neue Partei. Da sammelt sich erstmal alles Mögliche. Und dann stellt man auch fest, vieles passt nicht zueinander. Und dass am Anfang einer jungen Partei viele auch wieder gehen, ist was völlig Normales. Können Sie exemplarisch sehen. Bei den Grünen war das in den 80er Jahren auch so. Die haben auch unglaublich was rausgespült, bis sie sich als Partei mal so weit gefunden hatten. Das ist typisch für eine Frühphase einer Partei. Also wenn wir jetzt mit 15 Leuten reinkommen...
Aber es ist ja nicht so, als wären wir jetzt innerhalb der Partei komplett... sich einig und sehr homogen unterwegs, ne?
Nö, wir sind ganz heterogen allein.
Das heißt, die Gefahr kann ja durchaus noch mal bestehen, dass manche sagen, nee, das ist mir alles hier zu links geworden oder zu rechts, ich hau doch wieder ab.
Ich glaube, das Thema haben wir durch. Also wir sind tatsächlich eine Partei mit einer sehr ausgearbeiteten Streitkultur. Aber uns gibt es auch einen auf die Nuss, wenn man nicht gut war. Finde ich auch richtig so.
Die AfD will als einzige Partei das EU-Parlament abschaffen. Und das heißt für mich jetzt erstmal, Sie wollen mir das einzige Instrument nehmen, wodurch ich als EU-Bürger wirklich Einfluss auf die EU-Politik nehme.
So wird das, ne?
Für eine Partei, für mehr Demokratie eintritt, mehr Teilhabe, ist es für mich ein kompletter Widerspruch.
Ich versuche es Ihnen zu erklären. Wenn Sie sich mal anschauen, dass ich da zum Beispiel als Abgeordneter 854.000 Deutsche vertrete. Und in der gleichen Reihe neben mir ein Luxemburger sitzt, der vertritt 83.000 Luxemburger. Dann sind Sie da zum Beispiel nur ein Zehntel so stark vertreten wie ein Luxemburger Bürger.
Aber Deutschland hat ja trotzdem deutlich mehr Abgeordnete. Und das ist ja eine gewisse, dass man kleinere Länder eben...
Genau. Aber der Minderheitenschutz ist da so krass ausgearbeitet. Man kann doch nicht sagen, 10 Deutsche haben die gleiche Stimmgewalt wie ein Luxemburger. Also die demokratische Grundregel ist ja immer One Man, One Vote. Dass man das mit Minderheitenschutz ein Stück weit relativiert, okay. Aber so krass, wie das da gemacht wird, nicht. Es ist ein Parlament ohne Regierung und ohne Opposition. Es ist ein Parlament, in dem es keine Debattenkultur gibt, überhaupt keine. Da hält jeder seine Rede, dann geht er wieder raus. Es ist ein Parlament, das 2 Sitzorte hat, 450 Kilometer voneinander entfernt. Die Steuerzahler müssen das Ganze bezahlen. Man reist 2-mal im Monat hin und her mit aller Entourage, mit allen Akten und allem Gedöns. Es ist so eine Art Demokratiesimulation, die da stattfindet.
Aber genau die Sachen, die Sie gerade angesprochen haben, die finden auch fast alle anderen Parteien schlecht und die wollen es reformieren, die wollen es besser machen.
Aber nicht.
Die wollen die Demo. Ja,
wir hatten gerade Kamm Karrenbauer, ne? Die sagt das zum Beispiel. Die sagt, das ist ein Unding, dass da zwei Orte sind.
Genau.
Hey,
FDP sagt genau dasselbe.
Ja, aber die sitzen da seit Jahrzehnten und machen das. Das ist genau das, was ich Ihnen eingangs gesagt habe. Die sagen Hü und machen Hott.
Aber
die könnten es ändern. Das ist die stärkste Fraktion im Parlament. Die ändern nichts. Die machen es.
Aber Herr Meuthen, deswegen müssen Sie das Parlament doch nicht abschaffen. Dann könnten Sie es doch wirklich verändern und wirklich reformieren und demokratischer machen. Warum sagen Sie dann, nee, wir wollen es abschaffen. Wir wollen die EU-Bürger im Grunde genommen an ihrer demokratischen Teilhabe berauben.
Nee, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, sondern es ist die Frage, was ist die EU? Und schauen Sie, Parlamente stehen für Staaten, ja, für Gebietskörperschaften, regionale oder supranationale Gebietskörperschaften. Wir wollen, dass die EU eine internationale Organisation ist. Das ist jetzt ganz schlecht.
Ja, das ist jetzt Ihr Handy, ne?
Ja, das ist mein Handy und das machen wir jetzt mal ganz schnell auf.
Aber nicht, dass es ein Notfall ist oder so. Haben Sie geguckt? Ich gucke immer erst einmal.
Kommt aus Karlsruhe, ich weiß nicht, was es ist. Ich rufe gleich zurück. Jetzt machen wir Sendung.
Bundesverfassungsgericht?
Nee. Das glaube ich nicht. Die rufen mich nie an. So, zurück zum Thema, Thema Parlament. Die anderen wollen alle die Vereinigten Staaten von Europa. Und dann liegt es in der Logik der Eigenstaatlichkeit, dann auch ein Parlament zu haben. Wir sagen, wir wollen die Vereinigten Staaten von Europa nicht. Wir wollen internationale Organisationen vergleichbar. UNO hat kein Parlament.
Kann
NATO
aber auch,
hat kein Parlament. OECD hat kein Parlament.
UNO kriegt es aber auch nicht hin, Entscheidungen zu treffen, die auch verbindlich sind. So, da muss man ja wirklich sagen, dieses Vorurteil zahnloser Tiger, das trifft da ja schon sehr zu. Wollen Sie dann sowas eher?
Wir wollen jedenfalls nicht die Möglichkeit, zu viele Entscheidungen zu treffen, denn es wird in Brüssel einfach zu viel Unsinn entschieden. Wir kriegen aus Brüssel Regulierungen, die sind ganz und gar freiheitsschädlich, die sind nicht im Interesse der Bürger. Nehmen Sie die Dieselpolitik, nehmen Sie die Geschichte, interessiert Jüngere vielleicht mehr Uploadfilter. Ja, klar habe ich da dagegen gestimmt, trotzdem machen die das mehrheitlich. Und ich behaupte, Leute wie Voss und Konsorten, die haben keine Ahnung, was sie da abstimmen.
Okay, also zu viel Regulierung, aber die Frage, die sich mir trotzdem stellt, ist, wie kann ich dann als EU-Bürger Einfluss auf die EU-Politik nehmen, wenn Sie das Parlament abschaffen wollen? Das ist mir nicht klar.
Über den Rat, ganz normal.
Sagen wir mal, das Parlament wird aber nicht abgeschafft und auch die anderen Dinge, die Sie fordern, Sie wollen ja raus aus dem Euro unter anderem auch, dann ist die AfD doch für den Austritt Deutschlands aus der EU, für den Dexit, richtig?
Wir haben das mal in den Raum gestellt. Steht im Wahlprogramm. Das wird ja klar so formuliert, Ultima Ratio. Das heißt, wenn alle Stricke reißen, wenn gar nichts mehr geht, dann würden wir auch den Dexit in Erwägung ziehen. Der käme dann aber eh. Weil ich sage Ihnen Folgendes, wenn wir das mal als Zukunftsvision betrachten. Wenn wir mit der EU immer weiter Richtung Vergemeinschaftung gehen, immer weiter Richtung Vereinigte Staaten von Europa und die 510 Millionen Menschen in der Union das gar nicht wollen, dann werden die sich entfernen. Und dann ist das Menetekel des Brexit erst der Anfang. Dann wird der Exit ganz vieler Nationen kommen. Und ich sage nochmal deutlich, das ist nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen sie reformieren, verschlanken, auf ihren Kern reduzieren. Dann hat die EU eine Zukunft.
Aber wie kann man denn ernsthaft den Dexit fordern, wenn man sich ansieht, was in Großbritannien gerade abgeht und wie die Briten seit 2-3 Jahren versuchen, rauszukommen und es überhaupt nicht auf die Kette
kriegen. Ja, wer versagt denn da? Versagen da die Briten oder versagt da eine bestimmte Gruppe? Wer da versagt, sind die britischen Politiker und zwar auf eine grandiose Art und Weise.
Naja, die machen ja die Politik.
Naja, die Briten werden ihr Wahlverhalten auch neu ausrichten. Die kriegen ziemlich bald Neuwahlen und ich prophezeie mal, dass sowohl Labour als auch Tories da tüchtig auf die Kappe kriegen und zwar mit Recht. Was Frau May da versemmelt, ist grandios. Und das liegt daran, dass sie im Unterhaus andere Mehrheiten haben als in der britischen Bevölkerung. Und dann geben die jetzt wirklich eine ziemlich üble Performance ab, würde ich auch sagen. Das ist unerfreulich. Ich sehe viel lieber, wenn dieser Austritt jetzt mal geschehe und man dann mal sieht, was passiert. Weil es wird ja immer an die Wand gemalt, wenn wir diesen Austritt jetzt haben, das gibt eine Katastrophe, Untergang des United Kingdom und so weiter. Ich sage, das wird es nicht geben. Es wird eine ökonomische Delle geben, ja. Es wird einige Probleme geben, auch. Aber es wird nicht der Untergang des Vereinigten Königreichs sein, ganz und gar nicht.
Wo wir über Abschaffen schon die ganze Zeit so ein bisschen reden. Abschaffen ist was man in Ihrem Wahlprogramm sehr, sehr häufig lesen kann. Im Kapitel Soziales und EU, da lese ich eigentlich fast nur, was Sie nicht wollen. Also keine Massenzuwanderung, was auch immer das heißt. Keine unqualifizierten Arbeitskräfte, keine europäische Sozialunion, keine europäische Arbeitslosenversicherung. Will die AfD ja alles nicht. Mhm. Was sind denn drei Punkte, die Sie sozialpolitisch wollen, für mich als EU-Bürgerin?
Oh, wir wollen eine vernünftige soziale Versorgung derer, die der sozialen Unterstützung bedürfen. Und das sind gar nicht wenige. Und das meinen wir auch sehr, sehr ernst. Wir sagen nur, das ist keine Aufgabe der EU. Das muss im nationalen Rahmen gemacht werden. Also eine vernünftige Sozialpolitik gehört nicht nach Brüssel. Weil die sozialen Probleme in Portugal andere sind, als sie das in Litauen sind. Und in Litauen sind es wieder andere, als sie das in Deutschland sind. Das macht man besser regionalisiert. Das ist genau das. Dezentrale Politik. Es ist ja nicht so, dass wir keine Sozialpolitik wollen. Es ist auch nicht so, dass wir keine Arbeitsmarktpolitik wollen. Wir wollen aber nicht, dass sie von Brüssel gesteuert wird.
Also das ist unser Punkt. Gar nicht auf europäischer Ebene.
Das gehört nicht auf die europäische Ebene. Das nicht. Umweltschutz zum Beispiel sehr wohl. Aber das gehört nicht auf die europäische Ebene. Genau.
Aber Umweltschutz wäre ein Thema, was Sie europäisch durchaus innerhalb der EU angehen wollen würden.
Je nachdem.
Wenn Sie Umweltschutz priorisieren würden.
Wir priorisieren
den Schulden. Was die AfD ja nicht tut.
Doch, das tun wir. Das wird ja gerne gesagt, so, das sind die haben damit nichts zu tun. Das ist Unfug. Umwelt- und Tierschutz ist in unserem Programm ein wichtiger Punkt. Und aber da muss man schauen. Also wenn ich zum Beispiel Meeresschutz mache, ja, wenn ich Meeresschutz mache, dann kann ich den nicht national machen. Dann ist das eine internationale Aufgabe. Das ist so. Und dann ist das auf der EU-Ebene richtig.
Das heißt, dafür brauchen wir die EU dann aber schon.
Da brauchen wir sie, klar.
Und da wollen wir sie auch dann
haben. Ja, da will ich sie auch haben. Ja, natürlich.
Aber ich frage jetzt nochmal, das heißt für mich als ich würde mich jetzt noch als jung bezeichnen. Junge EU, danke. Junge EU-Bürgerin, hat die AfD sozialpolitisch auf europäischer Ebene nichts im Angebot. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst?
Sozialpolitik ist keine europäische Aufgabe.
Okay.
Das heißt nur nicht, und da lege ich wirklich Wert drauf, dass sie nicht stattfinden soll. Doch, soll sie. Wir brauchen Sozialpolitik dringlicher denn je, denn wir sehen die sozialen Probleme, die wir haben und die bedürfen einer Lösung. Und wenn Menschen nicht sich selbst zu helfen imstande sind, und das sind Millionen, dann müssen wir da wirklich vitale Sozialpolitik machen. Das ist die Idee der sozialen Marktwirtschaft. Wir haben im Kern eine Marktwirtschaft, das hat sich aus vielen guten Gründen bewährt. Aber da, wo Menschen durch den Rost kippen, wo das nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer sich das ergeben hat in deren Leben, da müssen wir vitale Sozialpolitik machen. Die aber bitte nicht aus Brüssel, sondern aus Berlin respektive sogar aus den Landeshauptstädten.
Und wird aus Brüssel denn dann aber beim Thema Migrationsflüchtlinge, wollen Sie da was verändern? Wollen Sie sich da einsetzen? Und wenn ja, was?
Ja, kann ich Ihnen sehr klar beantworten und wird sich vielleicht verblüffen. Ich behaupte, in dem einen Punkt bin ich dann, und das passiert selten, nicht mal mit Merkel unterschiedliche Auffassungen, das ist eine europäische Aufgabe. Wenn wir diesen EU-Binnenmarkt haben und der die vier Grundfreiheiten hat und die inkludieren auch Personenverkehrsfreizügigkeit, das heißt, die Menschen sollen sich frei bewegen können, Stichwort Schengen-Raum, dann setzt das voraus, dass ich einen wirksamen Außengrenzenschutz habe. Und das mache ich nicht 28 Mal mit den Einzelnationen, wenn ich das sinnvoll mache, sondern dann mache ich einen wirklichen Außengrenzenschutz, indem ich die Migration in diesen Binnenmarkt hinein, wo die 510 Millionen Menschen leben, den steuere. Indem ich entscheide, wer darf rein und wie viele dürfen rein. Das müssen wir machen. Und das klappt bis jetzt überhaupt nicht. Deswegen fangen dann alle Nationen an, das selber zu machen. Ist auch naheliegend, denn wenn's auf der Ebene der EU nicht klappt, müssen sie es selber machen. Deswegen muss man die übrigens nicht an Hammelbeinen ziehen wie die Ungarn.
Und ja, da wollte ich gerade noch fragen, dürfen denn dann eigentlich nach Auffassung der AfD noch Menschen kommen oder will die AfD gar keine Flüchtlinge mehr aufnehmen?
Also erstmal ist Migration dann nicht nur Flüchtlinge.
Ja, genau.
Und es sind auch nicht alle, die hier als Flüchtlinge laufen, Flüchtlinge, sondern das sind Migranten. Deswegen spreche ich immer von Migranten. Darunter sind wirklich Menschen, die geflohen sind, etwa vor Bürgerkriegsunruhen aus Syrien und Ähnliches. Darunter sind aber auch Menschen, und das ist ihnen gar nicht zu verdenken, die suchen einfach nur ein besseres Leben. Das ist legitim, aber die können wir nicht alle aufnehmen. Also müssen wir schauen, wen können wir aufnehmen. Und da müssen wir unterscheiden zwischen Asylrecht, also den Menschen, die wir wirklich Asyl geben. Da müssen wir schauen, wie viel Menschen können wir Asyl gewähren. Und dann einer Migrationspolitik von qualifizierten Menschen, die wir durchaus zum eigenen Vorteil aufnehmen, wo wir eine produktivitätsgeleitete Wanderung haben. Da denke ich so an sowas wie kanadisches Einwanderungsrecht, australisches Einwanderungsrecht. Die machen ja auch nicht komplett zu und lassen keinen rein. Die gucken nur, wen lassen wir rein.
Und das heißt aber zum Beispiel Bürgerkriegsflüchtlinge oder so würden wir dann in Zukunft nicht mehr aufnehmen.
Da müssen wir darüber sprechen, wie viele können wir aufnehmen und wie sieht diese temporäre Bleibeperspektive aus.
Na, wie viele könnten wir denn aufnehmen?
Also im Moment haben wir sicherlich eine Situation, in der wir gar nicht weiter aufnehmen können, weil Frau Merkel ein Chaos hier geschaffen hat, das seinesgleichen sucht. Wir müssen erstmal unseren Laden wieder in Ordnung bringen. Das
Was
ist im Moment
Sie mit
das Problem.
Chaos? Also wo hat sich Ihr Leben in den letzten, ich sag mal, 3-4 Jahren verändert jetzt persönlich?
Oh, da kann ich bei meinen Kindern anfangen. Die würde ich jetzt nicht unbedingt hier, sagen wir mal, in Berlin mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Gegend fahren lassen.
Echt nicht?
Nein.
Ich bin eben öffentliche gefahren. Die ganze
mutig.
Zeit.
Ja,
auch, ja. Ich fahre auch
machen
abends.
Machen Sie das auch abends und nachts?
Ja, sicher.
Echt?
Klar, riskiere ich da jedes Mal mein Leben, oder wie?
Es passiert viel, oder?
Ja, mir ist noch nie was passiert. Ich bin gestern Nacht um 11 nach Hause gefahren.
Ja, ja. Mag sein. Also ich würde meine Kinder hier in Berlin mit der U-Bahn nicht durch die Gegend fahren lassen.
Aber weil, definitiv was nicht. Passiert? Also
Entschuldigung, aber wir haben ein relativ hohes Maß an Kriminalität und auch an Migrantenkriminalität. Das können Sie nicht in Abrede stellen.
Aber Kriminalität hatten wir doch vorher auch schon.
Aber doch nicht in dem Maße. Also da hat sich wirklich in diesem Land substanziell etwas verändert. Und
glauben Sie,
das ist eine spezielle Rose der AfD, dass wir uns alle gefährdet fühlen? Oder glauben Sie, dass nicht ganz, ganz viele Menschen das massiv umtreibt? Sie glauben gar nicht, ich meine, ich mach Politik. Das heißt, ich stehe auch an Marktständen und kommen die Leute und sagen, verändern Sie was, das geht doch hier alles völlig im Bach runter. Das kann man sich dann nicht mehr mit anschauen, was hier passiert.
Naja, Sie machen Politik, aber ich lebe ja nun mal auch und fahre Bahn und auch meine Freunde fahren Bahn. Deswegen, ich habe jetzt noch nie den Eindruck gehabt, dass jemand nicht mehr Bahn fahren kann. Das finde ich krass, dass Sie Ihren Kindern nicht mehr, sie keinen Bahn mehr fahren. Wie fahren die denn dann? Fahrrad? Also, werden die gefahren?
Genau das.
Die werden gefahren?
Ja, das machen doch Scharen von Menschen mittlerweile. Scharen von Menschen, ja natürlich.
Lassen Sie uns mal noch kurz über Fraktionen sprechen.
Oh ja.
Das ist ja auch ein ganz interessantes Thema. Im EU-Parlament schließen sich die einzelnen Parteien ja zu Fraktionen zusammen aus den anderen Ländern. Mit welchen Parteien wollen Sie denn da im EU-Parlament gerne zusammenarbeiten?
Ja, mit denen wir ein hohes Maß an gemeinsamen Positionen haben. Ich hatte ja jetzt unlängst eine Pressekonferenz mit Salvini und zwei Vertretern nordischer Parteien, der Dänischen Volkspartei und der Finnenpartei in Mailand. Und wir planen da ein gemeinsames Bündnis, also mit Lega Nord, Dänischer Volkspartei, Finnenpartei, dem sich andere hinzugesellen, wie zum Beispiel die FPÖ aus Österreich oder jetzt kam der Rassemblement National aus Frankreich dazu.
Die sind jetzt auch schon dabei?
Die haben letzte Woche gezeichnet, dass sie auch dazugehören wollen. Dann estnische konservative Partei, slowakische Familienpartei. Also im Moment sind wir Achte und das werden mehr. Ich merke diese Magnetwirkung im Moment. Wir werden da eine ziemlich große, kräftige Fraktion
hinstellen. Da holen Sie sich ja auch ein paar Rechtsextreme ins Boot, ne?
Das ist jetzt die Frage, was Sie als rechtsextrem deklarieren.
Ich sage rechtsextrem. Wenn ich mir die FPÖ angucke und ein paar von den Kollegen da und
also
deren Verbindung zu den Identitären in Österreich, da denke ich mir schon.
Also wenn ich die FPÖ als rechtsradikal oder rechtsextreme, noch krasser.
Es gibt durchaus Politikwissenschaftler, die so einstufen.
Ja, man muss diesen Politikwissenschaftlern ja nicht alles glauben, was sie so verzapfen. Also glauben Sie mir, ich kenne Heinz-Christian Strache gut, ich kenne Harald Wilimski gut, Georg Mayer und andere FPÖler. Die sind alles aber nicht rechtsextrem. Die vertreten klare konservativ-freiheitliche Positionen, wie wir auch. Rechtsextremismus ist denen völlig fern. Die sind übrigens mit mir, wenn ich mit denen darüber spreche, wen nehmen wir denn da auf? Dann sagen wir, das habe ich in Mailand auf der Pressekonferenz auch gesagt, für rechtsextreme Parteien ist da kein Platz. Also wenn Sie mir zum Beispiel kämen jetzt mit der goldenen Morgenröte aus Griechenland oder solchen Leuten, das sind Rechtsextreme für meinen Begriff, oder mit der NPD aus Deutschland, mit solchen Leuten gehen wir in keine Fraktion. Definitiv nicht. Ist ein No-Go.
Aber FPÖ ist schon noch drin. Aber wie wollen Sie sich denn mit denen einigen, also zusammen? Ich meine, auch innerhalb der Lega Nord haben Sie sehr unterschiedliche Auffassungen. Wir kriegen es im Moment noch nicht mal hin, uns irgendwie mit den einzelnen Ländern, gerade Ungarn, Polen, in der Migrationsfrage uns zu einigen. Wie wollen Sie denn da eine gemeinsame Politik machen?
Oh, wir haben ja viele gemeinsame Positionen. Also wir haben zum Beispiel auch mit den Ungarn gemeinsame Positionen in puncto Migrationspolitik, mit den Italienern sowieso. Wir haben aber nicht nur die Migrationspolitik als eine Klammer, sondern wir haben als vor allen Dingen eine Klammer, dass wir die EU verschlanken wollen, dass wir die Überregulierung beseitigen wollen, dass wir den Bürgern ihre Freiheit zurückgeben wollen. Das sind eine Position und ich will gar nicht in Abrede stellen, dass wir in einzelnen Politikbereichen auch vielleicht unterschiedliche Positionen haben. Vielleicht sind wir mit den Italienern in der Haushaltspolitik nicht uneingeschränkt einer Meinung.
Nee, da würde ich mal sagen, da sind Sie komplett nicht einer Meinung.
Das kann, durchaus sein. Jetzt fragen Sie sich aber mal, wenn wir jetzt mal in den nationalen Kontext gehen und wir haben dann eine CDU und eine SPD in der Regierung, die sich im Grunde genommen viel zu ähnlich sind, die bilden eine Bundesregierung, sind trotzdem nicht einer Meinung. Und Kurz und Strache sind in Österreich auch nicht einer Meinung, regieren trotzdem zusammen. Das heißt, Politik ist immer auch die Kunst des kleinsten gemeinsamen Nenners. Und im Europaparlament ist es klassisch so, das weiß nicht jeder, dass da Fraktionen nicht immer einheitlich abstimmen. Das heißt, wir werden natürlich nach einheitlichen Positionen auch in kritischen Feldern wie Haushaltspolitik suchen. Haben wir die, werden wir gemeinsam abstimmen, haben wir die nicht, werden wir uns in diesem Bereich erlauben, unterschiedlich abzustimmen. Darf auch sein. Geht die Welt nicht von unter.
Herr Meuthen, wir haben vergessen, zwischendurch noch mal in die Tüte zu greifen. Können Sie noch einmal bitte?
Ja, komm, das war doch ganz witzig.
Ich sag ja, das finden alle gut.
Ja. Also, ich würde nie Viktor Orban zum Abendessen nach Hause einladen. Doch, würde ich.
Würden Sie machen, ja. Wenn wir für ihn kochen, ja?
Ungarisches nee, das will ich, das würde ich denen nicht zumuten, weil ich koche lausig. Ich würde meine Frau kochen lassen, die macht das viel, viel besser als ich. Viktor Orban ist ein hochinteressanter Mensch.
Der aber die Pressefreiheit einschränkt und das, da muss man ja wirklich sagen, die Reformen das ist doch schwierig. Das können Sie doch nicht als demokratieliebender Mensch gut finden.
Also wenn man über, ich finde das immer klasse, ich sag mal, ihr sitzt hier im Glashaus, ja, und
werft mir den dicksten Stein. Wir sitzen hier am Späti, Herr
Meuthen. Ja, wir sitzen hier im Späti, das stimmt. Okay, aber was ja mit unserem Freund Heiko Maas, also nicht meinem Freund.
Nee,
ja?
Moment, wir reden hier über Viktor Orban.
Ja, genau.
Und da muss ich sagen, Sie wollen ihn zum Abendessen einladen,
aber so
den duften Typen.
Ja.
Aber es gibt sogar ein Artikel 7-Verfahren gegen Ungarn, das die EU eingeleitet hat. Okay, lächerlich. Finden Sie also lächerlich. Und Sie würden Sie den als lupenreinen Demokraten bezeichnen?
Ja. Würde ich.
Ja?
Ja.
Aha, okay.
Würde ich aber Heiko Maas zum Beispiel nicht, deswegen nehme ich darauf Bezug. Also wie immer gesagt, die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt bis zum geht nicht mehr. Jetzt haben wir da Baustelle, ne? Hm.
Ja, Baustelle. Die machen da, glaube ich, einen neuen Gehweg oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es EU-Fördergelder sind, keine Ahnung. Ich sag Ihnen.
Weiß ich nicht.
Aber deswegen ist jetzt ein bisschen lauter.
Ja. Aber gucken Sie mal hier dieses Zensurgesetz, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ja. Und dann sagen wir, die Ungarn, die schränken die Pressefreiheit an. Ja, wir machen das hier. Was meinen Sie, was auf meiner Facebook-Seite alles passiert, was ich nicht beeinflussen kann?
Naja,
finde ich ziemlich krass. Verdanke ich Heiko Maas.
Wir müssen natürlich erstmal jetzt noch gucken, was passieren wird auch. Oder Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist nochmal was anderes als jetzt Urheberrechtsreform. Aber gut, Viktor Orban, lupenreiner Demokrat, darf bei Meuthens zu Hause Abendessen auf jeden Fall und wird bekommen.
Vielleicht ergibt sich das sogar mal. Dann machen wir das.
Herr Meuthen, zum Abschluss jedes Interviews dürfen Sie noch einmal in die Kamera sagen, was Sie niemals tun würden. Also sagen Sie einfach so, ich würde nie, und dann müssen Sie den Satz einfach vervollständigen.
Ich würde nie, das kann ich mit großer Sicherheit sagen, meine Seele verkaufen, um politischer Macht willen mit irgendwelchen Leuten koalieren und paktieren, um irgendwelche Pöstchen zu ergeiern. Denn das Alter hat auch Vorzüge, das brauche ich in meinem Alter nicht mehr. Ich habe einen guten bürgerlichen Beruf, den ich immer sehr, sehr gerne gemacht habe. Und entweder es gelingt, meine Vorstellungen in der Politik zu vertreten oder eben nicht. Aber ich würde meine Seele nicht verkaufen, das würde ich nie.
Das war jetzt wirklich das Längste. Ich würde nie, was ich jemals bei einem Kandidaten hier gehört habe.
Politiker reden immer zu lange.
Ja, echt? Keine Ausnahme. Machen Sie noch eins ganz kurz, was ganz Persönliches. Nicht nur so politisch.
Nicht nur politisch?
Sagen Sie zum Beispiel, also keine Ahnung, ich würde nie in Badehose durch den Mauerpark laufen oder so. Was weiß ich?
Nee, das würde ich meinen Mitmenschen in der Tat nicht zumuten wollen. Ich würde nie Dinge tun, die ich aus tiefstem Inneren für Unrecht halte. Und das fängt bei Kleinigkeiten an, wie stehlen.
Okay, ich würde nie stehlen. Das ist doch mal was.
Das würde ich nicht.
Gut. Ja, danke, dass Sie da waren.
Gerne.